Neuntes Kapitel. Das graue Licht in den Türritzen war längst vom Rotgold der Morgendämmerung abgelöst, aber in Leinets Stimmung war das Grau verblieben. Draußen vor der Tür war das Leben erwacht, bevor die markerschütternden Schreie Eddington Mataviris sie in das Entsetzen seines Fiebertraumes stürzten. Es schien niemanden zu kümmern, was in der Hütte geschah. Leinet hörte jetzt das in der Ferne verklingende Meckern der Ziegenherde, die mit viel Lärm von den Hütenjungen aus dem Pferch getrieben worden war, und sie hoffte, ihr Plan, heimlich Hilfe durch einen der Jungen herbeiholen zu lassen, werde sich noch an diesem Tag erfüllen. Sie hockte mit dem nassen Tuch neben dem bewusstlosen Mann und tupfte den Fieberschweiß von seiner Haut. Der am Vorabend aus altem Kleiderstoff gefertigte Brustverband war wieder verkrustet von Blut. Eddington war nach dem grauenhaften Anfall erneut in tiefe Bewusstlosigkeit geglitten. Unruhig rasselte sein Atem. Leinet stand auf und vergewisserte sich, dass der Riegel die alte Holztür verschlossen hielt. Sie hatte bemerkt, dass die Frauen am Abend zuvor den Bewusstlosen zwar mit heißem Wasser abgerieben hatten, aber seinen Intimbereich hatten sie nicht angetastet. Damals, als Gertrud darauf bestanden hatte, sie zu einem Rotkreuzkurs mitzuschleppen, war ihr der Gedanke, etwas über Erste Hilfe zu erfahren, durchaus angenehm. Unangenehm wurde es, als sich herausstellte, dass es sich um einen gemischten Kurs handelte. Junge Frauen und Männer ließen sich gemeinsam einführen in das Sachgebiet, das zu ihrem Entsetzen auch Details von Körperhygiene nicht aussparte, dargestellt an überdimensionalen Grafiken weiblicher und männlicher Geschlechtsteile. Sie hatte die Augen, aber nicht die Ohren schließen können. Und so ahnte Leinet jetzt, dass sie, nach den mehr als 24 Stunden Hitze, Staub und Schweiß, dieser Reinigung nachholen musste, sollten Entzündungen verhindert werden. Als ihr dieser Gedanke kam, wunderte sie sich über ihre Gelassenheit. Aber die Irritation ihrer Gefühle war spätestens seit der Entdeckung ihres von Blut durchsotteten Fotos im Hemd des Mannes gewichen. Auf geheimnisvolle Weise war er längst zu einem Teil ihrer selbst geworden. So bereitete es ihr jetzt weder Scham noch Ekel, sein Geschlecht zu waschen. Sie spürte den fiebrigen Puls des Blutes im entspannten Glied und nahm unter den vorsichtig arbeitenden Fingern, überrascht, dessen Schwellen war. Und sie bemerkte, wie unter dieser Berührung zugleich Eddingtons rasselnder Atem ruhiger wurde. Unbewusst begriff sie den Zusammenhang und fuhr fort, mit sanften Bewegungen die Erektion zu fördern. Dann legte sie das feuchte Tuch aus der Hand. Verwundert beobachtete sie das sich aufrichtende Glied, und ihr kam das traumatische Erlebnis in Essen in den Sinn, als sich Gertrud, unbeirrt von ihrem Auftauchen im gemeinsamen Badezimmer, von einem fremden Mann hatte bespringen lassen. Aber sie konnte den Vorgang nicht mehr mit der seinerzeit durchlebten Panik verbinden. Vielmehr sah sie in der durch ihre Berührung erweckten Männlichkeit das Zeichen eines von ihrer Zuwendung abhängigen Überlebenswillens des Mannes. Sie betrachtete den geschundenen Körper, und die unerklärliche Sehnsucht überkam sie, seine Verwundung in eigenem Schmerz zu teilen, und in ihr wuchs zugleich der Wunsch, für ihn die blockierte Schleuse in die Ängste ihrer Fraulichkeit zu öffnen. Entschlossen erhob sie sich und schlüpfte aus den Shorts. Einen Augenblick zögerte sie, dann kniete sie über seinem Schoß und schloss die Augen, als sie sich mit einer Hand sein hartes Glied führend sehr langsam auf ihm niederließ. Mit zusammengebissenen Zähnen spürte sie es wie einen heißen Pfahl eindringen. Als sie die Augen öffnete, hatten sie sich mit Tränen gefüllt. Verschwommen sah sie den ausgestreckten, bis auf jenen archaischen Reflex noch immer bewusstlosen Leib unter sich. Ihre ganze Existenz reduzierte sich in diesem Moment auf diese Vereinigung mit ihm, und sie fühlte, wie trotz des Schmerzes die unerklärliche Angst wich, die sie seit dem unseligen Sprung ins Wasser damals in Deutschland immer wieder in ihren Albträumen durchlebt hatte. Sorgfältig achtete sie darauf, ihn nicht mit ihrem Gewicht zu belasten, stützte sich auf die weit geöffneten Knie und, nach vorn gebeugt, auf beide Hände. So verharrte sie, benommen vom Schmerz und von der Verwegenheit ihres Handelns. Tränen tropften auf den Verband, der sich jetzt unter tiefen Atemzügen hob und senkte. Dann spürte sie, für einen Moment beunruhigt, das Zucken des in ihr ruhenden Gliedes, das sich gelöst zu haben schien von der Leblosigkeit des bewusstlosen Körpers. Sie lauschte auf das Echo ihres eigenen Geschlechts, fühlte Muskeln kontraktieren, von deren Existenz sie bislang keine Ahnung gehabt hatte. Leinet hielt den Atem an, um dieses sanfte Spiel nicht zu stören. Sie warf den Kopf in den Nacken, richtete sich auf und stöhnte, als dabei der Pfahl an seine Grenze stieß. Und dann überraschte sie eine neue Erfahrung. Sie spürte, wie sich ihre Brustwarzen kräuselten. Verwundert hielt sie erneut still über dem Mann, den sie Vatia genannt hatte, verbunden mit ihm nur an diesem einen Punkt angekoppelt, wie Mutter und Ungeborenes durch die Nabelschnur, durch die alles Leben fließt. Immer heftiger pochte es in ihrer Enge. Als ein nach Leben lechzendes Pulsieren empfand sie es, das sie mit zärtlichem Pressen beantwortete, ohne den angespannten Körper zu bewegen. Und dann nahm sie das Zittern des ohnmächtigen Leibes zwischen ihren weit geöffneten Schenkeln wahr und fast im gleichen Moment heiße Signale bis hinauf zum Herzen sendend, die Wellen des Spermas, das sich tief in ihrem Inneren ergoß. Unwillkürlich spreizte sie die Schenkel noch weiter, sog ihn ganz in sich ein, beugte sich dann vor, bis ihre Brüste seine schwitzende Haut berührten. Für Minuten lag sie, auf ihre Ellenbogen gestemmt, glücklich weinend über ihm, dann löste sie sich vorsichtig und streckte sich neben ihm auf den Rücken. Mit geschlossenen Augen erkundete sie das seltsame Gefühl dessen, was da in ihr geblieben war. »Vatia, du wirst leben«, dachte sie, »jetzt auch in mir.« Sie presste die Schenkel zusammen, um seinen Samen zu behalten, und wandte sich ihm zu. Zärtlich suchte sie in der längst nicht mehr grauen Morgendämmerung mit der einen Hand nach dem Samenspender, mit der anderen bedeckte sie schützend das eigene, geschwängerte Geschlecht und raunte in das taube Ohr, »Du weißt es noch nicht, Vatia, aber wir haben uns geliebt.« Leinet hatte sich von einem Mädchen zur Wasserstelle führen lassen, einer von der Siedlung weit entfernten trüben Quelle, deren Rinnsal in einer Lehmgrube wadentief aufgestaut war. Leinet störte es nicht, dass sie beim Waschen von dem kleinen Mädchen neugierig beobachtet wurde. Sie inspizierte die Schürfwunden, auf denen sich Schorf gebildet hatte, dann bedeckte sie ihre Blöße mit einer alten Bluse, die ihr von den Frauen vor Verlassen der Hütte gebracht worden war. Sie kühlte nicht das brennende Ziehen zwischen ihren Beinen, sie wollte nicht wegwaschen, was ihr Hoffnung gab. Eine seltsame Gewissheit hatte sie erfasst, dass in ihr etwas wachsen werde, das ihr schon jetzt Stärke und Zuversicht gab. Sie würde nie mehr in Panik springen müssen. Als Leinet in die Siedlung zurückkehrte, bemerkte sie einen Auflauf vor der Hütte, in der sie Eddington im Fieberschlaf zurückgelassen hatte. Schon von Weitem hatte sie den Gesang gehört, und im Näherkommen wurde ihr klar, was da während ihrer Abwesenheit in Gang gekommen war. Der Onkel musste noch am Abend nach einem Nanga geschickt haben, einem Medizinmann, der nun über Eddingtons bewusstlosem Körper unter Assistenz der Alten seinen, wie Leinet fürchtete, Humbug trieb. Ihr wurde sofort bewusst, dass sie nur begrenzte Möglichkeiten haben würde, einzuschreiten. Doch die Szene, die sich ihr im Halbdunkel der Hütte bot, machte ihr Angst. Würzige Rauchschwaden standen über Eddingtons Lager, Sie stammten von glimmenden Harzbrocken und kleinen, immer wieder nachgelegten Kräuterzweigen in einer Holzschale. Leinet kniete sich neben der Türöffnung an die Innenwand und beobachtete besorgt das schon weit fortgeschrittene Ritual. Eddingtons Verband war abgenommen, sein Körper auf die Seite gewendet und die Wundbereiche waren mit einer grün-bräunlichen Paste eingeschmiert, die bereits zu trocknen begann. Der alte Mann, eine Federhaube auf dem Kopf und ein Affenfell um Schulter und Brust, hockte jetzt mit geschlossenen Augen neben dem Ranger und seine gutturalen Beschwörungen wurden im Singsang der in und außerhalb der Hütte versammelten Dorfältesten wiederholt. Leinert bemerkte, dass sich der aromatische Rauch nach einer Weile wohltuend auf ihr eigenes Atmen auswirkte. Sie wusste, dass es Nangas gab, die überliefertes Wissen von Kräutermedizin in eigenen Studien verfeinert und zu hoher Wirksamkeit entwickelt hatten, und sie konnte nur hoffen, dass Eddington einem solchen Weisen in die Hände gefallen war und keinem Scharlatan, wie sie es im Zusammenhang mit der Ignoranz des Onkels befürchten musste. Andererseits konnte sie den Ärger nicht verwinden, dass dieser offenbar noch nachts einen Messenger zu dem Nanga geschickt hatte, anstatt Hilfe von der 30 Kilometer entfernten Behörde zu holen. Was würde geschehen, wenn ihr geheimer Plan nicht funktionierte und der Hirtenjunge entweder den Weg nicht gefunden oder ihn aus Angst vor Strafe gar nicht angetreten hatte? Unterwegs zur Quelle hatte sie nahe der Siedlung drei abgemagerte Esel grasen sehen. Würde ihr der Onkel wenigstens einen überlassen? Mit der umgebauten Tragschleppe könnte es ihr möglich sein, die letzten 30 Kilometer zurückzulegen. Sie lehnte sich an den noch kühlen Lehm und dann spürte sie, wie der Rauch sie allmählich wieder in die Halluzination des am frühen Morgen miterlebten Fiebertraums entführte. Das eintönige Gemurmel des Medizinmannes, wiederholt im Singsang der Alten, brachte das Grauen zurück, das sie erfolgreich in der spontanen Vereinigung mit Eddington abgeschüttelt hatte. Sie versuchte sich dagegen zu wehren, aber es schien ihr, als habe sie der Mann zugleich mit seiner Horrorerfahrung besamt, nicht Kameraden, sondern Killern gegenübergestanden zu haben. Leinet schloss hilflos die Augen, gab sich dem Entsetzen hin, mit dem sie nun die Szene wahrnahm, deren Details sie aus den Schreien Eddingtons nur schaudernd erahnt hatte, erlebte sie jetzt durch seine Augen, fühlte, wie er, nein, wie sie, auf Weisung des Offiziers, vor dem Baum verharrend, erst ärgerlich, dann erschrocken die auf die Brust gerichtete Waffe erkannte, sprachlos die Anordnung der Exekution hörte, der Fall auf die Knie, einen Sekundenbruchteil, bevor tatsächlich der Schuss fiel. Eine Bewegung, die ihm, nein, die nun ihr, das Leben rettete, während der Körper von der Wucht des Einschlags gegen den Stamm geschleudert wurde. Hier riss der Fiebertraum ab. Leinet schrie auf, fand sich zusammengesunken an der Lehmwand, beide Hände über der Brust in den Stoff der Bluse gekrallt. Sie schrie und zitterte und nahm kaum zur Kenntnis, wie knöcherne Finger ihren Griff lösten. Keuchend wehrte sie sich dennoch gegen diese Hände, die ihren Körper aufhoben. Dann sah sie sich plötzlich umgeben von den dichten Schwaden des Rauches, die sich unter dem Dach konzentrierten. Nur noch verschwommen erkannte sie ein paar der alten Gesichter, die sich ernst über sie beugten, als sie schließlich heruntergelassen wurde auf die Grasmatte. Wie eine schwebende Reise durch Raum und Zeit kam es ihr vor. Sie gab allen Widerstand auf und fühlte, wie auf einmal die Panik wich. Leinet hatte eine weitere Schleuse erreicht und sie ergab sich dem Hinübergleiten ihrer Sinne in tiefe Erschöpfung. Doch während ihr Körper in Bewusstlosigkeit fiel, arbeitete ihr aufgestörter Geist weiter, tauchte zurück in ihre Ängste, die in einer solchen Hütte begonnen hatten. Sie sah das kleine Mädchen im Spiegel plötzlichen Erinnerns, doch sie nahm es als ferne Beobachterin wahr, betrachtete hinter einer Glasscheibe stehend das weinende Kind im Dunkel der Nacht. Erstaunt akzeptierte sie, dass dieses von Entsetzen geschüttelte Bündel die kleine Leinet war, noch kaum des Sprechens fähig, aber durchdrungen von einer beängstigenden Vorahnung, ohne Schutz der Mutter oder des geliebten Vaters, die sie schon Tage zuvor zusammen mit anderen Mädchen in dieser Hütte außerhalb ihrer Siedlung in der Obhut alter Frauen zurückgelassen hatten. Der Rauch und dann der schwache Schein einer Öllampe, als die Reihe an ihr war, das Tuch über dem Gesicht, und da war er, der plötzliche, der schneidende Schmerz zwischen ihren kindlichen, von alten, unbarmherzigen Frauenhänden gespreizten Beinen. Leinet, die erwachsene Leinet, schrie nicht. Das Glas, durch das sie alles betrachtete, ließ das ferne Geschehen wie einen grotesken Stummfilm erscheinen. Doch Trauer überkam sie, ein tiefes Mitleid mit dem kleinen, gequälten Wesen und zugleich eine kalte Wut. Sie wollte die Scheibe zerbrechen, nach der kleinen Leinet greifen, um sie zu trösten in ihrem Schmerz. Aber die Scheibe hielt stand, verwandelte sich wieder in einen Spiegel, in dem sie ihr eigenes Image entdeckte, mit einer dramatischen Veränderung. Sie sah sich hochschwanger, und die zum Schlag erhobenen Arme sanken herab, ihre Hände umfassten den gewölbten Leib. Schluchzend, aber wie von einer Last befreit, erwachte Leinet, schlug die Augen auf. Die Hütte war leer, die Holztür geschlossen. Nein, sie wandte den Kopf. Eddington lag neben ihr, von aller Kleidung entledigt, die getrocknete Kräuterpaste bedeckte seine Brust, die Grasrollen unter Rücken und Nacken wieder so angeordnet, dass der Wundausgang nicht auflag, ruhig atmend in leichtem Schlaf. Leinet blickte in das Dunkel des verräucherten Dachkegels. Es war ihr in dem Dämmerlicht unmöglich auszumachen, wie viel Zeit inzwischen vergangen war. Sie lag total entspannt, die Arme an den Seiten. So versuchte sie, in die Wirklichkeit zurückzufinden, in der ein weiterer Schock auf sie wartete. Auch sie war nackt. Die Erkenntnis erreichte ihr Hirn in dem Moment, da sie einen Arm hob, der ihre bloße Brust berührte. Sie stützte sich erschrocken auf. Dann erahnte sie das Ritual, das während ihrer Bewusstlosigkeit an ihr vollzogen worden war, und der Schreck wich einem ruhigen Staunen über die Seherfähigkeit des Nanga. Sie fand ihre verletzten Brüste sorgfältig bestrichen mit schon getrockneter, dicker Ziegenmilch ein, wie sie sich unmittelbar erinnerte, von manchen Stämmen für schwangere Frauen praktiziertes Ritual. So erwartete sie schon, was ihre Finger spürten, als sie tiefer über den Leib strichen. Schlangenleder. Ein schmales Band um ihre ebenfalls nackten Lenden gegürtet, unterhalb des Nabels, nach altem Brauch den Wunsch nach einem männlichen Nachkommen symbolisierend. Leinet schmunzelte, und es verwunderte sie nun auch nicht mehr, in ihrem entblößten Schoß den Strauß von Kräuterblättern zu finden, teils am Gekräusel ihres Schamhaars befestigt, teils hineinreichend in ihr besamtes Geschlecht. Sinnend legte sie sich zurück, lauschte auf das Echo der in ihr geweckten, noch immer zwiespältigen Gefühle, aber sie bemerkte, dass sich Ruhe einzustellen begann. Dann erhob sie sich. Durch einen breiten Ritz in der Tür fiel helles Sonnenlicht auf ihren nackten Leib. In diesem Sonnenstrahl reckte sie sich, wie befreit, die Hände zusammengefaltet im Nacken. Nach einer Weile blickte sie herab auf den Mann zu ihren Füßen, und ihr stockte der Atem. Mit weit geöffneten Augen sah Eddington zu ihr auf. Sie verharrte, die Hände hinter dem Kopf, ertrug seinen langen, fiebrigen Blick, der jedes Detail ihrer Nacktheit musterte, und sie schämte sich nicht. Sie stand still und erlaubte dem Mann, sich voll zu saugen mit dieser von ihm wie in einem Fiebertraum erlebten Erscheinung. Und ohne Scham nahm sie die sich bald einstellende männliche Reaktion wahr. Eddingtons Blick folgte ihrer Bewegung, als sie sich, einer spontanen Eingebung folgend, zwischen seinen Beinen niederließ. Sie beugte sich nach vorn, bis seine Erektion zwischen ihren Brüsten ruhte. Sanft nahm sie ihn gefangen, half mit den Händen nach, um ihn ganz in dieser weichen Gruft zu bergen. Er wollte den Kopf heben, der Schmerz ließ dies nicht zu. »Schlaf, Vatia«, flüsterte Lynette und begann, ihn sacht im engen Spalt ihrer schweren Brüste zu kosen. »Schlaf, ich werde dich träumen lassen.« Während sie spürte, wie sich sein übriger Körper entspannte, geschah ihr selbst etwas ganz Außergewöhnliches. Anders als am frühen Morgen fühlte sie eine nie gekannte Erregung wachsen, die sich mit der Intensität steigerte, mit der sie das heiße Glied zwischen ihren Brüsten auf- und abgleiten ließ. Irgendwo in ihrem Inneren baute sich eine ungeheure Spannung auf, die sich zuerst in der Härte ihrer Brustwarzen äußerte und schließlich ihre ganze Haut erfasste. Die Sanftheit verließ sie, keuchend und immer heftiger rieb sie sich an dem zuckenden Pfahl, und sie hörte auf zu denken, überließ sich der kommenden Woge einer nie zuvor erfahrenen, gewaltigen und eigensüchtigen Lust, die sie in wahnsinniger Wellenbewegung immer höher trug, hörte sich nicht stöhnen, hörte nicht ihren Schrei, als schließlich die Samenflut jene Explosion auslöste, die sie in einem Weinkrampf über Eddington zusammenbrechen ließ. Als ihr die Sinne zurückkehrten, fiel ihr schockiert als erstes ein Satz Gertruds ein. »Er hat es mir besorgt.« Sie setzte sich auf, und unbewusst verstrichen ihre Finger das Sperma über ihrer erhitzten Brust. Erst dabei wurde ihr klar, dass die von ihr geförderte, ja ersehnte Ejakulation auf ihrer Haut diesen ungeheuren Orgasmus ausgelöst hatte, der mit jener, ihr gerade erst im Traum bewusst gewordenen Verstümmelung in ihrer Kindheit für ewig von ihr ferngehalten werden sollte. Lynette hatte nicht nur das Geheimnis der ihr zugefügten Unfähigkeit entdeckt, durch Stimulierung ihres Geschlechts unbegrenzte körperliche Lust zu empfinden, hier in der erzwungenen Konfrontation mit der verschütteten Vergangenheit, hatte sie endlich einen Umweg zu den Trümmern ihrer Fraulichkeit gefunden. Ein bewusstloser Mann hatte ihr dabei geholfen, und das Wissen des alten Nanga, der sie hatte zurückgleiten lassen durch den Tunnel gnadenlosen Vergessens. Hastig erhob sie sich, fand ihre Shorts und die geliehene Bluse, mit dem warmen Wasserrest in der Kalebasse wusch sie erst ihre Brüste und dann das entspannte Geschlecht des Mannes. Danach bedeckte sie seine Blöße mit dem Tuch ihrer als Wadenwickel ausgedienten Bluse. Als sie sich selber ankleidete, beließ sie Schlangengürtel und Kräuterstrauß an ihrem Platz. Beim Öffnen der Tür hörte sie das fremde Geräusch. Das grelle Sonnenlicht und die erschreckten Schreie der in die Hütten fliehenden Menschen brachten sie endgültig zurück in die Wirklichkeit. Eingehüllt in einer riesigen Staubwolke schwebte ein Helikopter über den Saum der Akazien. Als Lynette hinüberstürzte zum Landeplatz, fing sie den, wie sie meinte, feindseligen Blick des Onkels auf, der im Schatten seiner Hütte hockte, umgeben von einigen wenigen Standhaften unter den Alten. Für einen Augenblick verhielt sie, wollte sich schon auf die Knie werfen, da sah sie die Männer, die aus dem Hubschrauber sprangen, Männer in Uniform und mit Gewehren. Misstrauisch verlangsamte sie nun doch ihren Schritt, aber dann erkannte sie das blaue Flickenhemd des Hirtenjungen, der hinter den Männern aus der Luke gehoben wurde. Er hatte es geschafft. Glücklich eilte sie ihm entgegen, ging dann in die Hocke und streckte die Arme aus. Verwirrt und schluchzend suchte er Schutz an ihrer Brust, während die Uniformierten an beiden vorüberrannten. Sie strich ihm die Tränen von den Wangen und griff in ihre Hosentasche. Als er seine Hand öffnete, ließ sie das Messer hineingleiten. Das bewirkte den sofortigen Stopp des Tränenflusses. Vergessen schien der lange Marsch in eine fremde Welt, die ihn zum Schluss wie einen Vogel in die Luft gehoben hatte.
»Hör mir zu!« schrie Leinet gegen den Lärm der Rotoren an. »Du wirst bestimmt Ärger bekommen mit allen im Dorf, wenn sie begreifen, dass du ohne Erlaubnis losgegangen bist, und sie werden dir das Messer wegnehmen wollen.«
Sie schaute hinüber zur Hütte des Onkels, wo sich die Männer aus dem Hubschrauber versammelt hatten, und dann in die erschrockenen Augen des Jungen.
»Aber ich möchte, dass du es behalten kannst, wenigstens bis du 12 bist. Das sind noch 3 Jahre, nicht wahr?«
Der Kleine nickte heftig.
»Wenn du willst, komm dann zu mir nach Harare. Ich werde dir weiterhelfen, das verspreche ich dir. Wenn du es wirklich willst, wirst du es schaffen. Merk dir die 3 Buchstaben. IPS. Wiederhole sie.« »IPS«, sagte der Junge leise. »IPS, das ist eine Organisation, die Nachrichten sammelt und weiterverbreitet. Ich arbeite dort, aber ich weiß nicht, ob ich in 3 Jahren noch da sein werde. Bring dieses Messer zu IPS nach Harare, und man wird dir sagen, wo ich zu finden bin. Hast du verstanden?«
Während der Junge wieder nickte, blickte Leine zum Hubschrauber.
»Es wird jetzt wahrscheinlich alles sehr schnell gehen. Gib mir das Messer!«
Leinet griff nach der Hand des Jungen und stand auf. Sie nahm all ihren Mut zusammen und warf sich auf die Knie. »Sekuro«, sagte sie zu dem alten Mann und blickte wieder auf seine rissigen Fußsohlen, um die jetzt der Staub wirbelte. Sie klatschte ihre Hände. »Du hast mir geholfen, die Wunde meiner Seele zu heilen. Dafür danke ich dir.« Dann wandte sie sich um und zog den Jungen zu sich. Er fiel neben ihr auf die Knie, den Kopf tief gesenkt. Leinet legte ihm die Hand auf die bebende Schulter.
»Und ich danke diesem Kind«, fuhr sie dann fort. »Es hat gegen das Gebot deiner Gemeinschaft verstoßen, weil es mir helfen wollte.«
Sie suchte nun den Blick der alten Augen und hielt ihn fest. »Es brachte meinen Hilferuf zu Menschen, die in meiner Gemeinschaft leben, und ich weiß, dass es dir schwerfällt, dies zu akzeptieren, aber ich bitte dich, dieses Kind nicht zu bestrafen.« Leinet musterte das ausdruckslose, runzlige Gesicht, und sie bemerkte, dass sich der Blick für einen Moment von ihr abwandte zu den Männern aus dem Hubschrauber, die, stumm die Szene beobachtend, hinter ihr standen. Sie nutzte deren Anwesenheit und sagte mit fester Stimme: »Dieser Junge steht von nun an unter meinem Schutz.« Leinet hielt in der ausgestreckten Hand das Messer.
»Dies ist ein Muti. Es wird den Jungen beschützen. Ich möchte, dass du es ihm gibst, als Zeichen deiner Zustimmung und vor diesen Zeugen.«
Sie hielt den Atem an, als der Alte sich zurücklehnte und die Augen schloss, und sie nahm das empörte Gemurmel der hinter dem Onkel versammelten Ratgeber wahr. Dann, nachdem minutenlang nur das Dröhnen des Hubschraubermotors zu hören gewesen war, vernahm sie aus dem zahnlosen Mund des Onkels das Verdikt. Um es verstehen zu können, musste sie auf den Knien dichter zu ihm rutschen. So war es nur sie, die seine Worte hören konnte.
»Du trägst Hosen wie ein Mann«, murmelte der Alte, »deine Knie sind entblößt, aber meine Augen haben sich davon nicht täuschen lassen.«
Leinet hatte in Erwartung seiner Ansprache den Kopf gesenkt. Jetzt fühlte sie die hornigen Finger auf ihrem Arm und blickte auf. Der Onkel hatte sich zu ihr gebeugt.
»Ich habe den Nanga für dich geholt, Leinet.«
Zum ersten Mal nannte er sie bei ihrem Namen.
»Er kam aus einer auch für uns fremd gewordenen Welt, aus einer Welt, die ich noch kennengelernt habe, die aber dir verschlossen war. Ich habe dir den Schlüssel gebracht, nicht wahr? Nutze ihn weise.«
Verwundert nahm sie die Veränderung in dem alten Gesicht wahr. Sie meinte, ein Lächeln zu erkennen, aber es verschloss sich sofort wieder.
»Das neue Leben, das in dir wächst, hast du unter Schmerzen empfangen«, fuhr der Onkel fort. »Und unter Schmerzen wirst du es zur Welt bringen, in eine Welt, deren Ende nahe ist. Oh ja!«
Er beugte sich noch weiter vor, und Leinet musste sich anstrengen, seine Worte zu verstehen.
»Traue diesen Männern nicht. Sie sind schlechte Zeugen für das, was du von mir verlangst.«
Dann lehnte er sich zurück und verstummte. Nach einer Weile streckte er die geöffnete Hand aus. Leinet begriff und legte das Messer hinein. Dann stupste sie den Jungen an, der auf den Knien nach vorn rutschte. Mit beiden Händen nahm er das Messer entgegen, stand auf und rannte aus der Siedlung zu seiner Ziegenherde. Auch Leinet erhob sich. Als sie sich umwandte, waren die Uniformierten schon in der Hütte, in der Eddington lag. Sie eilte ihnen nach. Eine Trage war aus dem Hubschrauber herbeigebracht worden und sie half mit, den bewusstlosen Ranger darauf festzuschnallen. Da war kaum Zeit, irgendetwas zu erklären oder zu fragen. Mit großer Eile trugen die Männer, ihre Gewehre geschultert, den Verwundeten zum Helikopter, dessen Motor schon aufheulte. Leinet hastete neben der Trage her. Sie bemerkte die erhobene Hand des Onkels, der aus dem Schatten seiner Hütte den Abtransport beobachtete, und winkte zurück. Da war keine Leiter, und als sie Anstalt machte, sich hinaufzuziehen, spürte sie den Griff um ihre Hüften. Sie wurde angehoben und dann fühlte sie zwei Hände, die von oben kamen und, unter dem Vorwand, ihr behilflich zu sein, unter den Achseln um ihre Brüste fassten. Durch das Rotorengebrüll hörte sie das Johlen der Männer. Das brachte ihr, als sie schließlich neben der Trage auf dem vibrierenden Boden hockte, die erste Ahnung von Ungemach.